Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Guten Morgen. Der Ukraine im Konflikt mit Russland den Rücken stärken, das ist derzeit ein großer Wunsch in der europäischen Außenpolitik. Neben diplomatischen Initiativen und Waffenlieferungen könnte dazu auch eine EU-Militärausbildermission dienen. Wir sprechen gleich über die Hintergründe. Berichten danach aus Polen, wo die Regierung den Kampf gegen die hohe Inflation zur obersten Priorität erklärt hat. Und schauen auf den überraschend deutlichen Sieg der Sozialisten bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Portugal. In der Ukraine-Krise geht es dem Westen in diesen Tagen um sogenannte deutliche Signale an Russland. Neben diplomatischen Initiativen sollen diese deutlichen Signale eine abschreckende Wirkung auf den russischen Präsidenten Putin entfalten. Die britische Regierung zum Beispiel hat am Wochenende angeboten, neben Waffenlieferungen an Kiew auch die britische Militärpräsenz in Osteuropa zu verdoppeln. Frankreich wiederum plant, Truppen an die Südostflanke der NATO nach Rumänien zu entsenden. Deutschland dagegen, das in den vergangenen Jahren mehr als 4 Milliarden Euro in die Stabilisierung der Ukraine investiert hat, hält sich mit solcher Unterstützung stark zurück. Zu stark, wie der Oppositionsführer im Bundestag Friedrich Merz beklagt.
Es kann sein, dass wir noch etwas Zeit haben. Aber dann, Herr Bundeskanzler, darf an der europäischen und dann darf auch an der deutschen Entschlossenheit kein Zweifel entstehen. Und diese Zweifel sind da. Sie haben es immerhin fertiggebracht, in dem ansonsten heillos zerstrittenen amerikanischen Kongress eine vollkommen einheitliche Einschätzung des unklaren Bildes und der Unzuverlässigkeit der Bundesrepublik Deutschland entstehen zu lassen. Und das ist Ihre Verantwortung, Herr Bundeskanzler, das ist Ihre Politik. Sie führen nicht, weder in Deutschland noch in Europa.
CDU-Oppositionsführer Friedrich Merz im Bundestag. Er beklagt eine angebliche Unzuverlässigkeit der Bundesrepublik Deutschland in der Ukraine-Krise. Und über diesen Vorwurf wollen wir heute Morgen mit Christian Mölling sprechen, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Noll.
Herr Mölling, die Ukraine wünscht sich vom Westen Waffenlieferungen, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu erhöhen, indem man nämlich die ukrainische Armee trainiert mit einer EU-Ausbildungsmission. Seit einigen Monaten schon ist so eine EU-Mission im Gespräch, doch jetzt beklagen Vertreter anderer EU-Staaten, Deutschland verzögere diese Mission. Ist an diesem Vorwurf aus Ihrer Sicht etwas dran?
Also diese Verhandlungen, die da zurzeit stattfinden, die finden natürlich hinter verschlossenen Türen statt. Deutschland ist nicht der einzige Staat, der zurzeit sagt, dass eine klassische Militärmission nicht das richtige Instrument ist. Das sind offensichtlich andere Staaten auch, die sagen, ja, das wollen wir so vielleicht nicht machen, sondern ja, es gibt ein anderes rechtliches Mittel, um das zu machen. Das nennt sich die Europäische Friedensfazilität. Das heißt, da sind Mittel zur Verfügung gestellt worden, um Streitkräfte außerhalb der EU zu ertüchtigen mit Material und mit Training. Und zurzeit geht es, glaube ich, vor allen Dingen darum, den richtigen rechtlichen Rahmen zu finden, in dem das Ganze stattfinden soll. Das ist natürlich auch immer eine politische Entscheidung insofern, als dass diese Bundesregierung wahrscheinlich kein Signal senden möchte nach innen hin, also in die eigenen Parteien hinein, dass man jetzt doch irgendwie durch die Hintertür irgendwas Militärisches macht, sondern dass man tatsächlich auf ein eher ziviles Instrument setzt. So würde ich das zumindest zur Zeit für die Bundesrepublik deuten.
Heute reisen Abgeordnete des Europaparlaments in die Ukraine, auch das ein Symbol der Unterstützung sicherlich. Wie stark wäre aus Ihrer Sicht das Signal, das von so einer Trainingsmission ausgehen würde, wenn sich Brüssel darauf einigen könnte?
Also ich glaube, erstmal muss man sehen, dass schon relativ viel Training stattfindet. Also die Frage ist sehr konkret, was soll denn da eigentlich trainiert werden, was nicht zurzeit durch NATO oder bilateral schon trainiert wird. Da ist sicherlich noch Luft nach oben. Die Frage an die EU und insbesondere dann an Deutschland ist natürlich, haben wir eine Vision davon, dass wir und wie wir die ukrainischen Streitkräfte befähigen wollen, die Souveränität ihres Landes zu verteidigen. Und damit sind wir außerhalb des EU-Rahmens, nämlich in der aktuellen Situation mit Russland. Es geht nicht um irgendeine Art von diffuser Verteidigung gegen irgendjemanden, sondern es geht darum, die Ukraine stark zu machen, um sich militärisch, aber auch in anderer Art und Weise gegen Russland zur Wehr zu setzen und hoffentlich damit Russland davon abzuhalten, seine politischen Ziele weiterhin mit militärischen Mitteln zu versuchen umzusetzen. Eins muss dabei klar sein, egal was man jetzt anfängt, es wird die jetzige Krise, die wir jetzt gerade haben, nicht mehr lösen, sondern da geht es im Grunde genommen um einen mittel- bis langfristigen Aufbau von ukrainischen Streitkräften.
Jetzt haben Sie gesagt, es gibt derzeit schon solche Unterstützungsmissionen bilateral oder auch von der NATO. Zum Beispiel die Operation Unifier von den Kanadiern. Die wurde gerade erst vor wenigen Tagen für die Ukraine verlängert. Wie wirkungsvoll sind diese Ausbildungsmissionen bislang?
Das ist sehr unterschiedlich, denn Sie müssen sich ja vorstellen, Sie trainieren hier keinen Staat, der eine lupenreine Demokratie ist. Das heißt, Sie haben natürlich auch immer ein Problem, wen trainieren Sie denn da eigentlich? Zum Teil trainieren Sie möglicherweise Freischärler, trainieren Sie vielleicht Streitkräfte. Es geht also nicht darum, nur Leute an Waffen auszubilden, sondern auch eine Verpflichtung des Soldaten gegenüber dem Staat eigentlich zu erzielen. Also eine sehr grundlegende, quasi fast schon philosophische Verbindung zwischen dem Staat und den Soldaten herzustellen. Das ist, glaube ich, insofern wichtig, als dass alles, was man dort zurzeit trainiert, dafür muss man sich irgendwann zu Hause vor seinem Parlament verantworten. Und wir sehen, dass das in dem einen oder anderen Fall, zum Beispiel auch in Weißrussland, in der Vergangenheit schiefgegangen ist, dass wir Sicherheitskräfte trainiert haben, die sich dann letztendlich gegen unsere Werte gestellt haben, die wir eigentlich vertreten wollten. Und das will natürlich weder die Bundesregierung noch die Europäische Union mit einer solchen Trainingsmission erreichen.
Sehen Sie denn eine solche Gefahr bei der Ukraine?
Na, die Ukraine ist immer noch ein Staat, der darum kämpft, sag mal, stärker zu werden, also wirklich auch staatliche Strukturen aufzubauen. Da erleben wir seit längerer Zeit, seit Jahren den Versuch, aus einem Oligarchenstaat in einen stärker in einen Staat hineinzukommen, in dem politische Macht stärker verbreitet ist. Und da sind natürlich Streitkräfte ein wichtiges Instrument in dem Zusammenhang. Und wenn wir uns so total sicher wären, dann würden wir wahrscheinlich ganz andere Maßnahmen ergreifen. Die Ukraine kämpft tatsächlich um ihr politisches Überleben, nicht nur nach außen hin Richtung Russland, sondern auch nach innen hin. Um die Frage, wird es irgendwann ein demokratischer Staat, der in die westliche Gemeinschaft aufgenommen werden kann?
Ganz kurz noch die Frage, in Deutschland wird ja vor allem oder in Europa auch über diese Waffenlieferungen an Kiew gestritten. Ist so eine Ausbildungsmission ein adäquater Ersatz für Waffenlieferungen?
Also die Ausbildungsmission kann natürlich auch beinhalten, dass man Waffen liefert. Das kann Teil einer solchen Mission sein. Das heißt also, hier kann es sein, wenn man einen europäischen Konsens erzielt, dass man eben dann sehr wohl Waffen liefert, die notwendig sind, um die Ukraine zu verteidigen. Das ist natürlich mit den Aussagen, die Bundesregierung jetzt in den letzten Tagen gemacht hat, um einiges schwieriger geworden. Das heißt, man könnte vermuten, dass der Bundesregierung vorgeworfen werden würde von zu Hause, also von den eigenen Parteien und Fraktionen hier im Bundestag, dass man quasi durch die Hintertür jetzt Waffen liefern würde. Umgekehrt muss man sagen, die Ukraine hat ein Selbstverteidigungsrecht. Wir schwören auf den Multilateralismus. Es ist schwer anzuerkennen, dass ein Staat, der willens ist, sich demokratisch zu verhalten, nicht dann auch von uns die Unterstützung bekommt, sich gegen einen Aggressor zu wehren. Und das bedeutet letztendlich auch, sich militärisch wehren zu können. Denn die UN-Charta gibt das Recht darauf, sowohl dem einzelnen Staat als auch den Staaten wie Deutschland einen solchen Staat zu unterstützen gegen eine Aggression von außen.
Sagt Christian Mölling, Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Besten Dank.
Ich danke Ihnen.
Dieser Winter in Europa wird teuer für die Bürger, egal in welchem EU-Mitgliedsland sie leben. Der Preisschub bei Öl, Gas und Strom trifft alle Staaten und er beinhaltet großen politischen Sprengstoff. In Deutschland will die Regierung noch früher als geplant den Erneuerbare-Energien-Zuschlag streichen, um dämpfend auf die Preisentwicklung einzuwirken. Andere Länder haben sogar Höchstgrenzen für Strompreise festgelegt. Polen wiederum senkt die Steuern auf Energieträger zum 1. Februar und setzt die Mehrwertsteuer für bestimmte Produkte sogar vorübergehend ganz aus. Das alles soll die Inflation im Zaum halten, belastet aber den Staatshaushalt. Und profitieren werden davon am Ende auch Menschen auf der anderen Seite der Grenze, wie Polen-Korrespondent Martin Adam berichtet.
Die Tankstelle in Subice ist voll. Bei Spritpreisen um 1,20 Euro den Liter Benzin kommt ein guter Teil der Kundschaft heute aus Deutschland. Frankfurt-Oder liegt direkt hinter der Grenze, der Weg ist nicht weit. Sven ist sogar aus Berlin angereist.
Ich habe meine Tochter hier abgeholt, die geht hier in Frankfurt-Oder zur Schule. Und es lohnt sich gerade sehr, es ist recht populär, hier zu tanken, weil in Deutschland die Preise so hoch gegangen sind. Und in Polen sind die relativ stabil geblieben.
Mit den gestiegenen Spritpreisen in Deutschland ist der kleine Grenzverkehr nach Polen schon jetzt in vielen Fällen ein Ausflug zum Tanken. Und die Preise werden weiter sinken, verspricht Premierminister Mateusz Morawiecki Mitte Januar.
Z 23% na 8%.
Die Mehrwertsteuer auf Sprit wollen wir von 23 auf 8% senken. Das wird den Preis fundamental verändern. Die Polen werden an den Tankstellen noch niedrigere Preise sehen. Ich hoffe schon in 3-4 Wochen.
Mam nadzieję, że już za 3, najpóźniej 4 tygodnie.
5 Zloty pro Liter sind angepeilt, also etwa 1,10 Euro. Und Benzin ist erst der Anfang. Zum 1. Februar setzt Polen die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Gas und Düngemittel komplett aus. Zusätzlich stellt Morawiecki Zuschüsse für einkommensschwache Familien in Aussicht, umgerechnet zwischen 180 und 380 Euro. Alles mit einem Ziel. Die hohe Inflation in Polen müsse bekämpft werden, sagt der Premierminister, als er das sogenannte Inflationsschild vorstellt. Der Staat ist wie eine große Familie, die sich in schwierigen Zeiten vor allem unterstützen und verstehen soll. Die Mehrheit der Polen kann wegen der gestiegenen Rechnungen nicht mehr gut schlafen. Wir wissen, dass die Inflation von außen beeinflusst wird, aber wir zahlen jetzt den Preis dafür und müssen reagieren.
Jednocześnie też musimy na nie w odpowiedni sposób znaleźć odpowiedź.
Der Staat als Familie. Manche Familienmitglieder scheint das noch nicht zu überzeugen. Vor allem aus dem Einzelhandel werden Klagen laut. Die Steuersenkungen würden vor allem großen Handelsketten helfen. In kleineren Lebensmittelgeschäften sei die Gewinnmarge ohnehin viel zu gering im Verhältnis zu den deutlich gestiegenen Kosten, erklärt zum Beispiel Ireneusz Wrubel von der Ladenkette Leviathan. Die Absenkung der Mehrwertsteuer kann angesichts der Erhöhung der Strom- und Gaspreise um 300-400% unsere Kosten nicht rekompensieren. Bei unseren derzeitigen Einnahmen werden wir die Geschäfte nicht halten können. Das größte Drama besteht darin, dass wir in den nächsten Monaten unseren Angestellten in die Augen schauen und ihnen sagen müssen, dass wir schließen. In vielen Zeitungskommentaren wird daher bereits spekuliert, ob kleine Geschäfte die Steuerersparnisse überhaupt an ihre Kunden weiterreichen. Ökonomen wie Witold Orłowski von der Technischen Universität in Warschau wiederum kritisieren, dass bisher keine Strategie bekannt sei, wie das umgerechnet etwa 4,5 Milliarden Euro teure Inflationsschild refinanziert werden soll. Natürlich wird es einen Einfluss auf die Inflation haben, aber der Preis dafür ist ein riesiges Loch im Staatshaushalt. Und einen Kampf gewinnt man nicht mit einem Schutzschild, sondern mit einem Schwert. Gegen die Inflation muss man kämpfen. Heißt besser Zinserhöhungen als Geldgeschenke, um die Inflation dauerhaft zu bremsen. Zumal die Steuersenkungen nur bis Ende Juli gelten. Dann, so die Prognose, werden die Preise wieder sprunghaft ansteigen, zu Lasten von Kundinnen und Kunden. Profitieren wird so mit Sicherheit vor allem eine Gruppe, deutsche AutofahrerInnen, die zum Tanken nach Polen fahren.
Die hohe Inflation in Polen macht die Regierenden nervös. Steuersenkungen sollen den Preisauftrieb nun etwas dämpfen. Martin Adam berichtete aus Warschau. Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Regierenden, Sozialisten und Opposition war in Portugal vorhergesagt worden. Doch am Ende haben die sozialdemokratisch orientierten Sozialisten völlig überraschend die absolute Mehrheit im Parlament geholt. Dabei hatte es für die Minderheitsregierung von Antonio Costa nicht gut ausgesehen. Im Herbst war seine Minderheitsregierung im Parlament mit ihrem Haushaltsentwurf für 2022 krachend gescheitert, musste sich in vorgezogene Parlamentswahlen flüchten. Doch jetzt steht Costa gestärkt da. Franka Welz über einen denkwürdigen Wahlabend in Lissabon.
Mit roter Maske und roter Krawatte trat Portugals Ministerpräsident Antonio Costa kurz nach eins in Lissabon vor die Anhänger der Sozialistischen Partei. Auch unter der Maske war sein Lächeln unverkennbar.
Esta foi uma vitória da humildade, da confiança.
Ein Sieg der Bescheidenheit, des Vertrauens und für Stabilität sei das gewesen, erklärte Costa und fügte hinzu, die Bevölkerung habe gewählt und die Sozialistische Partei habe gewonnen.
O povo votou e o PS ganhou.
Und das deutlicher, als viele Beobachter erwartet hatten. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Costas sozialdemokratisch orientierte Sozialistische Partei auf mindestens 117 der insgesamt 230 Sitze im neuen Parlament. Immer wieder unterbrochen vom Jubel seiner Anhänger, sagte Costa, eine absolute Mehrheit sei keine absolute Macht und versicherte, er werde für alle Portugiesen regieren.
PSD, PSD.
Lautes Rufen, auch etwa eine Dreiviertelstunde vorher bei der Wahlparty der alten und neuen größten Oppositionspartei, der konservativen PSD. Allerdings klangen diese Rufe eher trotzig. Denn nach den vorläufigen Ergebnissen kam die Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Rui Rio nur auf knapp 28%. Rio erklärte, er habe Ministerpräsident Costa bereits zu dessen Wahlsieg gratuliert und stellte seinen Rücktritt als Parteivorsitzender in Aussicht, sollten die Sozialisten tatsächlich die absolute Mehrheit erreichen, was zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand.
Se confirmar que o PS tem
mit der Aussicht auf noch 4 Jahre einer Regierung der Sozialisten sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie ich in diesem Rahmen nützlich sein kann. Die Partei wird entscheiden, aber ich sehe das nicht. Nicht der größte, aber mit Sicherheit der lauteste Gewinner des Wahlabends war der Chef der rechtspopulistischen Bewegung Chega, zu Deutsch Es reicht, André Ventura.
Somos a terceira força política em Portugal! A terceira força em Portugal!
Die bisher als Ein-Mann-Protestpartei wahrgenommene Formation wird künftig wohl als drittstärkste Kraft im Parlament in Lissabon vertreten sein. Sie konnte die Zahl ihrer Abgeordneten von einem auf mindestens 11 erhöhen. Der Wahlerfolg von Chega, die vor allem mit einem Wahlkampf gegen Minderheiten wie Roma Stimmung gemacht hatten, ging ebenso zulasten der Konservativen wie auch der Zugewinn der erst 2017 gegründeten liberalen Kleinpartei Iniciativa Liberal, die bislang mit nur einem Abgeordneten im Parlament vertreten war und künftig die viertgrößte Fraktion bilden dürfte. Bittere Enttäuschung hingegen bei den bisherigen Partnern von Regierungschef Costa, dem Linksblock und den Kommunisten, die mit ihrem Nein zum Haushalt für das laufende Jahr die Regierung gesprengt und die vorgezogene Neuwahl erst notwendig gemacht hatten. Viele Wählerinnen und Wähler scheinen ihnen das übel genommen zu haben, denn beide blieben deutlich unter ihren Ergebnissen bei der letzten Wahl im Herbst 2019.
Der Sozialist Antonio Costa ist der alte und neue starke Mann in der portugiesischen Politik. Franka Welz über den überraschenden Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahlen in Portugal. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.